Daniel, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich habe das Privileg, heute zusammen mit euch hier in der Lokalkirche oder in der Lokalkirche im Prototyp oder mit dir zu Hause in deiner Wohnung in diesen alten Text reinzuschauen, der gerade vorgelesen worden ist von Kai. Wir befinden uns, wie Tobi schon gesagt hat, jetzt seit ein paar Wochen in einer neuen Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe schauen wir uns heilige Wanderlieder an. Alte Pilgerlieder, die Männer und Frauen im alten Israel gesungen haben, während sie zum Tempel hinaufgepilgert sind. Und das Besondere an diesen alten Liedern ist, dass es erstaunlich viele Parallelen gibt zu den Lebensfragen, die wir uns heute noch stellen. Ja? Fragen, mit denen die Menschen damals gerungen haben, sind uns heute noch vertraut. Und irgendwie gibt es ganz viele Momente bei diesen alten Psalmen, wo ich das Gefühl habe, dass ich genau weiß, wovon die Menschen damals gesprochen haben, worüber sie gesungen haben, wovon sie gedichtet haben. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder diese anderen Klänge, fremdartige Klänge, Worte und Metaphern, mit denen ich erstmal nichts anfangen kann. Ja, Bilder, von denen gesprochen wird, die für mich überhaupt keinen Sinn machen. Oder wenn von fremden Orten die Rede ist, die ich selber noch nie besucht habe. Orte wie zum Beispiel Jerusalem. Und gerade deswegen, weil dieser Mix so aufregend ist aus Vertrauten und gleichzeitig Fremden, möchte ich mich einfach auch hier am Anfang der Predigt bewusst auf den ausrichten, um dem es aber eigentlich geht, und zwar um Gott selbst. Und ich möchte Gott jetzt einladen, dass er gleich zu uns spricht in der Predigt. Ich bete. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns diese alten Lieder gegeben hat, diese Pilgerlieder, die schon so viele tausend Jahre immer wieder von Menschen gesungen werden, wo Menschen immer wieder merken, dass du sie ansprichst, dass du sie rufst und auch immer wieder herausforderst, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und ja, sich auf einen Weg zu machen, unterwegs zu sein mit dir. Und ich bitte dich, wenn wir gleich in Gedanken durch diese alte Stadt Jerusalem laufen, durch ihre Straßen und vor ihren Palästen und Tempeln stehen bleiben, um da hochzugucken, dass es nicht nur um alte Gebäude geht und irgendwelche historischen Anekdoten, sondern dass wir in den Straßen von Jerusalem dir begegnen, dem lebendigen Gott, der damals genauso lebendig und anwesend gewesen ist, wie es heute jetzt hier ist, hier im Studio, im Prototyp oder dort, wo auch immer sich jetzt gerade Leute eingeschaltet haben oder noch einschalten werden, um den Gottesdienst hier mit anzuschauen. Danke, dass du da bist. Amen. Jeder Student kennt komische Dozenten. Ja, wenn ich zurückdenke, als ich vor 7 Jahren mit dem Theologiestudium angefangen habe, gab es da auch einige Kandidaten, die sofort auf dieser Liste geschafft hätten. Ja, Leute, die schon ein paar Jahre älter waren als ich und die ganz fremdartige Perspektiven auf das Leben hatten. Und ich weiß noch, wie ich da drinnen saß in den Vorlesungen und mir gedacht habe, was läuft schief bei euch, was geht bei euch ab? Ich kann mich überhaupt nicht noch reinversetzen. Ich finde das Ganze irgendwie sonderbar und befremdlich. Und irgendwie weiß ich nicht richtig, was da resonieren soll, ja, was da, wo ich irgendwie andocken kann. Und dann, nach meinem Theologiestudium, Bachelor, Master, habe ich irgendwann mit Freunden zusammengesessen und wir haben so eine Liste der Dozenten gemacht, die uns am meisten geprägt haben, von denen wir am meisten gelernt haben. Und, welche Überraschung, in Top 5 waren nur Dozenten, die ich damals auch in meinen anderen Top 5 gehabt hätte. Die Dozenten, die ich am sonderbarsten fand, waren die Dozenten, von denen ich am meisten gelernt hatte, wo ich danach das Gefühl hatte, dass sie mich am meisten bereichert haben, mir wirklich neue Perspektiven auf das Leben geschenkt haben. Und ich glaube, viele von uns, vielleicht sogar jeder von uns, hat schon erlebt, wie der Blick durch die Augen von der Person, die im ersten Moment fremd ist, unser Leben unheimlich bereichern kann. Vielleicht ist es sogar jemand, der dir nahe steht, wo du immer wieder denkst, boah, krass, was der für eine Perspektive auf das Leben hat oder die. Und immer wieder denkt man sich, wenn man dann diese Person ein bisschen besser verstanden hat, wow, das habe ich davor noch nicht gesehen. Ja, das hat mir vielleicht sogar gefehlt in meinem Leben. Und diese Erkenntnis, die gibt mir Hoffnung für unseren heutigen Predigttext, weil das Ding ist, als ich mich in der Predigtvorbereitung da rangesetzt habe, fand ich den auch erstmal ziemlich komisch und sonderbar. Ja? Allein wie er schon beginnt. Da heißt es, ich freute mich, als sie zu mir sagten, zum Haus Jahwes wollen wir gehen. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Und ich habe das so gelesen und habe mir gedacht, okay, irgendwie verstehe ich schon, dass das so ein heiliger Ort ist, sowas. So eine besondere Stadt, Jerusalem, geschichtsträchtig, kommt immer wieder in den Nachrichten vor. Man weiß, da ist der Gott Israels zu Hause gewesen. Aber irgendwie sind mir heute im 21. Jahrhundert diese heiligen Orte doch eher fremd. Ich kenne die vielleicht aus Harry Potter oder von sonst was, aber nicht aus meiner Nachbarschaft, nicht aus Deutschland. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass heilige Orte uns fremd sind heute, ist gar kein schlechter Einstieg in diese Predigt. Heilige Orte sind uns fremd. Das Erste, was uns fremd ist, ist, dass wir heute nicht in einer Gesellschaft leben, wo du aufgefordert wirst. Ja, der Psalmist sagt, ich freute mich, als sie zu mir sagten, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Ja, wenn ich an mein Umfeld denke, an meine Nachbarschaft, an meine Kommilitonen, an meine Arbeitskollegen, erlebe ich das eher selten, dass Leute mich auffordern und fragen, hey, hast du Bock, uns auf die Pilgerreise zu begleiten? Gut, es gibt diese Einladungen, vielleicht mal einen Gottesdienst mit zu besuchen oder mal irgendwie eine Wanderung auf dem Jakobsweg zu machen. Aber gerade das Zweite ist eher selten und das Erste ist in Corona-Zeiten auch eher schwierig. Da gibt es vielleicht maximal einen YouTube-Link, den man teilt. Und gerade wenn wir an Corona denken, dann merke ich, gerade während Corona, es ist schon fast ironisch, über neue, ferne, fremde Orte zu reden. In einer Zeit, wo ich mich von vielen Orten fernhalten muss. Ja, vor 2 Jahren, da hatte ich noch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und saß jede Woche schwitzend in der Sauna. Vor 2 Jahren, da habe ich mich noch in stimmungsvollen Cafés verabredet, um Leute zuzuhören, sie besser kennenzulernen. Vor 2 Jahren habe ich regelmäßig einen Friseurtermin gehabt bei der Friseurakademie Süssel und mir von dem Jungstylisten die Haare schneiden lassen. Und habe mich am Samstag schon auf den Kinogottesdienst und vor allem auf die Musik im Kinogottesdienst am Sonntag gefreut. Und jetzt sitze ich im Homeoffice an dem kleinen weißen Schreibtisch, der direkt neben meinem Bett steht, habe mindestens 4 Kilo zugenommen. Wenn wir unsere Verwandten in der Heimat besuchen, dann schneidet mir irgendjemand von denen die Haare für lau. Und naja, obwohl ich Leute über Zoom und Skype immer wieder sehe, tagsüber fühle ich mich den Menschen doch nicht ganz so nahe wie davor. Es ist uns eher fremd geworden, neue Orte zu besuchen. Und es ist eher so, dass in den letzten 2 Jahren unser Bewegungsradius und die Orte, die wir ansteuern, immer kleiner geworden ist. Und vielleicht denkst du das mal für dich mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gibt es in deinem Leben auch Orte, die du in der Pandemie regelmäßig aufsuchst? Ich denke schon. Aber es gibt bestimmt auch in deinem Leben Orte, die du nicht mehr ansteuerst, denen du fernbleibst, wo du merkst, dass sie irgendwie aus der Landkarte deines Lebens verschwunden sind. Und was auch noch diese heiligen Orte für uns heute fremdartig macht, ist die Tatsache, dass wir auf den ersten Blick einfach nichts Vergleichbares haben. Gut, ich komme aus dem schönen Frankenland. Wir haben da so ein paar schöne große katholische Gebäude, die echt schön restauriert worden sind und wo man auch irgendwie in Stimmung kommt, wenn man da mal so durchlaufen kann und da werden schöne Heiligenbilder und so angeboten, ist auch ganz toll. Aber es ist doch nicht vergleichbar mit dem Spektakel, das sich damals erwartet hat, wenn du einen Tempel in Israel besucht hast. Der Tempel in Israel, das war mindblowing für den Pilger, der kam. Es hat ihn aus seiner Lebenswelt, aus seinem Alltag rausgerissen. Es war fast so etwas wie die Tür zum Paradies. Ja? Ein Stück Himmel auf Erden. Es war alles aus Gold und aus Silber. Die besten Materialien wurden verwendet. Der Bau, der war einfach für die damalige Zeit atemberaubend. Es gab so viele Musiker, die jeden Tag ihr Bestes gegeben haben und wirklich auch immer für einen musikalischen Sound gesorgt haben, der einen schon fast entrückt hat aus seinem Alltag. Ja, und dann kam so da zusammen. Es gab die Rituale, es wurde geopfert, Rauch ist aufgestiegen. Die Leute hatten ihre besonderen Gewänder an. Es war einfach unglaublich, ein echtes Spektakel. Und so ein bisschen kann man sich reinversetzen in diese Vorfreude, die diesem Pilger überkommt, wenn seine Freunde zu ihm sagen, wir wollen zu diesem Haus gehen, wir wollen diese Stadt ansteuern, wo dieser Tempel steht. Wir wollen nach Jerusalem gehen. Sicher, vielleicht ist Gottes Gegenwart nicht immer spürbar gewesen an diesem Ort, aber trotzdem wusste jeder Pilger und jede Pilgerin, dass Gott gesagt hatte, in dieser Stadt möchte ich wohnen, in dieser Stadt sollen mir die Könige ein Haus bauen, einen Tempel. Was dann auch passiert ist, König Salomo hat dort den Tempel hingebaut. Die Vorfreude ist nachvollziehbar und wenn wir den Text weiterlesen, gibt uns der Psalmist in der 2. Strophe 3 gute Gründe, wieso es sich lohnt, Jerusalem als Reiseziel auszumachen. Er dichtet dort über diese Stadt, Jerusalem. Du bist gebaut als eine fest in sich geschlossene Stadt. Zu dir ziehen die Stämme hinauf, die Stämme Jahwes. Denn es ist Israel verordnet, dort den Namen Jahwes zu preisen. Dort sind auch die Sitze des obersten Gerichts, die Throne für Davids Königshaus. Und jeder Vers ist ein weiteres gutes Argument, wieso du nach Jerusalem pilgern solltest. Das erste Argument ist, dass Jerusalem wahrscheinlich zu den sichersten Orten im ganzen Land Israel gehört hat. Ja? Er schaut an dieser Mauer hoch und sagt, Jerusalem, du bist gebaut. Als eine fest in sich geschlossene Stadt. Und er sieht diese Stadtmauern, die so gewaltig sind, vor denen damals schon König David stand, als er versucht hat, diese Stadt einzunehmen und zu seinem Herrschaftssitz zu machen. Ja, und damals wird erzählt, dass dieser junge König David zum ersten Mal vor dieser Stadt stand und zu diesen Mauern hochgeschaut hat und gesagt hat, öffnet eure Tore, ich möchte euch gerne einnehmen, ich möchte gerne mit meinem Palast bei euch bauen. Jerusalem ist geopolitisch so wichtig, dass es einfach Sinn macht, dass hier die Hauptstadt des ganzen Landes ist. Da haben die Leute von oben runtergerufen, selbst wenn nur Blinde und Lahme diese Stadt verteidigen würden, würdet ihr trotzdem nicht reinkommen, weil unsere Befestigungsanlage so stabil ist. Dann wird erzählt, wie die Belagerung angefangen hat und wie letztendlich ein Spezialtrupp durch die Kanalisation, also einfach eine Schwachstelle, die damals die Verteidiger nicht im Blick hatten, in die Stadt eingedrungen ist, nachts die Tore geöffnet hat und man letztendlich dann mit relativ wenig Blutvergießen in die Stadt reingehen konnte und die Stadt zur Hauptstadt wurde, zur Hauptstadt des ganzen Reiches. Der Pilger schaut also diese gewaltige Mauer an, denkt an diese Geschichte zurück und sieht, dass die Mauer auch noch verstärkt worden ist, denn der Sohn von König David, König Salomo, hatte damals angefangen, die Mauer noch massiver, noch größer, noch breiter, noch höher zu bauen. Und er gibt uns einen zweiten Grund mit. Ein zweiter Grund, wieso es sich lohnt, als Reiseziel Jerusalem auszuwählen. Und zwar steht das in Vers 4. In Vers 4 heißt es, dass die Stämme nach Jerusalem hinaufgezogen sind, und zwar aus einem einzigen Grund. Da heißt es, denn es ist Israel verordnet, dort den Namen Jahwes zu preisen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du damit ganz viel anfangen kannst und sofort sagen kannst, Halleluja, deswegen muss ich da auch hin. Oder du sagst, ich weiß erstens nicht, was Halleluja bedeutet, und zweitens weiß ich auch nicht, wieso es Sinn macht, den Namen Jahwes zu preisen. Ist eine berechtigte Frage. Und ich finde, eine sehr gute Definition hat ein Philosoph, der sich die Frage auch mal gestellt hat, James K. Smith, der eigentlich sonst vor allem mit französischer postmoderner Philosophie unterwegs ist, gegeben. Er hat das analysiert, hat soziologische Befunde sich angeschaut, hat sich die biblischen Texte angeschaut, alles, was er aus der Philosophie weiß, und fasst das, was da passiert, wenn Menschen anfangen, in diesen Gottesdienst-Events, die damals dann in Jerusalem stattgefunden haben, Gott zu preisen, hat er so zusammengefasst, was da passiert. Er schreibt, im Lobpreis geht es nicht darum, Gott unsere Hingabe zu beweisen. Wir werden zum Lobpreis aufgefordert, weil uns diese Begegnung verändert. Der Gottesdienst ist die Arena, in der unser Herz neu ausgerichtet wird, unsere Wahrnehmung geschärft und unsere Sehnsüchte sortiert werden. Lobpreis ist nicht einfach etwas, das wir tun. Es ist der Ort, wo Gott an uns handelt. Lobpreis liegt im Kern, im Zentrum der Nachfolge. Denn er ist das Sportstudio, in dem Gottes Geist unser Herz trainiert. Der zweite Grund, warum sich Jerusalem für dich gelohnt hätte, ist, weil in Jerusalem, in diesem Lobpreisen, deine Wahrnehmung geschärft wurde. Menschen haben, wenn sie diese Gottesdienste besucht haben, wenn sie diese Klänge gehört haben, wenn sie diese Rituale gesehen haben, wenn sie die Geschichte gehört haben, die dort vorgelesen wurde, von dem, was Gott mit seinem Volk immer wieder getan hat, haben Menschen erlebt, wie sie eine bessere Wahrnehmung bekommen haben für das Leben, für sich selber und für diesen Gott, mit dem sie unterwegs gewesen sind. Sie haben gemerkt, dass ihre Wahrnehmung geschärft worden ist. Dieses Sportstudio des Heiligen Geistes hat ihre Wahrnehmung wieder fit gemacht. Fit für den Alltag. Und dass das wirklich krasse Auswirkungen hatte, was dort passiert. Das wird uns auch nochmal in Vers 5 vor Augen geführt. Ja, da heißt es, dass dort in Jerusalem die Sitze des obersten Gerichts sind, die Throne des Königshauses David. Und was damit nicht gemeint ist, wenn da vom Gericht die Rede ist, damit ist nicht gemeint, dass da jetzt noch ein weiteres Gebäude steht, sowas wie halt das Amtsgericht oder irgendwie halt das Gericht im Ort, wo halt immer der Richter morgens hinfährt und dann die ganzen Fälle verhandelt, sondern wenn hier vom Gericht die Rede ist, dann ist davon die Rede, dass das, was in Jerusalem passiert ist, Auswirkungen hatte, die jeden Lebensbereich angingen. Ja? Was in Jerusalem passiert ist, das ist der dritte Grund, wieso es sich lohnt, nach Jerusalem zu pilgern, was in Jerusalem passiert ist, hat dein ganzes Leben bestimmt. Du gingst aus Jerusalem weg mit dem Gefühl, wow, ich bin Gott begegnet. Gott ist anwesend und Gott hat zu mir geredet. Und deswegen ist es auch irgendwie total schlüssig, dass der Pilger in der dritten Strophe zu diesem Punkt kommt, den man mit einem Satz zusammenfassen könnte. Es ist ein Wunsch, wo er sagt, ich wünsche mir, dass uns dieser Ort, dass uns diese Stadt Jerusalem für immer erhalten bleibt. Ich wünsche mir, dass Frieden in Jerusalem ist. Denn wenn in Jerusalem Frieden ist, kann ich immer wieder neu zu diesem Tempel kommen, kann ich immer wieder neu an diesen Ort gehen, wo es nicht um meine Arbeit geht, wo es nicht schwerpunktmäßig jedenfalls um meine Familie geht, sondern wo ich einfach ganz und gar dafür da bin, um mich auf Gott auszurichten und ihm zu begegnen. Und er dichtet, er bittet Frieden für Jerusalem. Gut soll es allen gehen, die dich lieben. Frieden wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit. Wegen meiner Brüder und Freunde sage ich, Friede sei mit dir, weil das Haus von Jahwe, unserem Gott, in dir steht. Suche ich das Beste für dich, Jerusalem. Und wenn ich mir diesen Wunsch so anhöre, wenn der Pilger sagt, ich wünsche mir so sehr, dass dieser Ort uns wirklich erhalten bleibt, dann kommt bei mir auch ein Stück weit so eine Sehnsucht hoch. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder von uns einen Platz braucht, wo er dem Alltagsstress entfliehen kann, um vor Gott zur Ruhe zu kommen. Einen Platz wie Jerusalem. Ja, ein Ort, der irgendwie sicher ist, vielleicht auch sogar ein bisschen abgetrennt ist von den anderen Orten, die ich sonst meine Woche über ansteuere. Ein Ort, wo meine Wahrnehmung geschärft wird. Ein Ort, wo ich ganz neu durch die Lieder, durch die Geschichten, durch die Rituale darauf ausgerichtet werde, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und ein Ort, von dem ich weggehe mit dem Gefühl, dass Gott hier gerade anwesend gewesen ist und dass Gott zu mir geredet hat. Wenn du so an die Orte schaust, die du während der Pandemie ansteuerst und vielleicht auch an die Orte denkst, die du seit der Pandemie nicht mehr ansteuerst, wäre meine Frage an dich, gibt es in deinem Leben auch so einen Ort wie Jerusalem? Ein Ort, den der Pilger dir auf jeden Fall von Herzen wünschen würde. Dieser Wunsch des Pilgers ist aber nicht nur einfach jetzt ein Wunsch, den er ausspricht, weil er so euphorisch ist, sondern der wurde auch in der Geschichte Israels immer wieder auf die Probe gestellt. Ja, denn der Friede für Jerusalem war zerbrechlicher, als man auf den ersten Blick, wenn man die starken Mauern gesehen hat, gedacht hätte. Es gab immer wieder Krisenzeiten in Israel und das bedeutet auch immer wieder Krisenzeiten für Jerusalem und auch immer wieder Krisenzeiten für diesen Tempel, dieses Haus Gottes, das in Jerusalem stand. Könige kamen, die noch stärker waren als damals die kleine Armee von König David, als sie versucht haben, Jerusalem einzunehmen. Und die Könige Israels waren sich sicher, dass da niemand reinkommt, dass da keiner die Chance hat, diese starken Mauern zu bezwingen. Und plötzlich kam es anders. Verschleppung, die Stadtmauer wurde eingerissen und das ganze Volk wurde mitgenommen. Und den Pilgern hat das Herz geblutet, die es gewohnt waren, ja eigentlich dreimal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern. Gerade den Pilgern, die dann irgendwie in fremde Länder entführt worden sind. Eine weitere Krise kam, der Tempel wurde zerstört. Ja? Und es war so, als hätten die Pilger den Atem angehalten. Sie wurden in ihrer ganzen Existenz eigentlich bedroht. Ja? Ich meine, wenn du keinen Ort hast, zu dem du hinpilgerst, bist du streng genommen kein Pilger mehr. Es gab Korruption im Tempel selbst und in diesen religiösen Systemen, die damals auch an der Macht waren. Die Korruption war so stark, dass die Propheten Israels aufgestanden sind, gesagt haben, ja, selbst wenn da ein Tempel steht, Gott scheint in diesem Tempel gar keinen Platz mehr zu haben. Es geht vielmehr um Macht, um Bereicherung, um Entertainment. Gott spielt da gar keine Rolle mehr. Und als dann der Tempel neu gebaut wurde und Leute angefangen haben, sich endlich wieder zu freuen, juhu, jetzt können wir wieder zum Tempel hinpilgern, war es so, dass bis zum Ende unklar blieb, ob auch Gott wieder in diesen Tempel einziehen würde. Es war unsicher, ob Gott in diesem Tempel wieder gegenwärtig sein würde. Und die Pilger haben gemerkt, ja, heilige Orte sind wichtig, aber ohne Gott, ohne Gottes Zuspruch, ohne Gottes Ja zu diesem Ort, ist der schönste Gottesdienst wertlos. Nichts. Und die Unsicherheit im Herzen der Pilger ist gewachsen. Und wenn sie dieses Lied gesungen haben, war da trotzdem immer diese leise Frage, wo ist Gott in Krisenzeiten? Wo ist Gott bei einem Tempel, der jetzt neu aufgebaut worden ist, aber wo ich nicht sicher bin, ob diese Herrlichkeit Gottes, die so majestätisch in den ersten Tempel Salomos eingezogen ist, dass die auch im zweiten Tempel da ist. Es war eine Existenzkrise für den Pilger, wenn er an den Tempel gedacht hat, obwohl da gleichzeitig immer noch sehr viel Vorfreude und sehr viel Begeisterung für den Tempel gewesen ist. Und die religiöse Krise Israels spitzt sich immer weiter zu. Die Frage steht im Raum, hat Gott in seiner eigenen Kirche überhaupt noch Platz? Gott wird Mensch, um das Ganze auszuprobieren. Ja, in Jesus bietet Gott den Pilgern von damals einen Neuanfang an. Vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Rallye-Unterricht von der Tempelreinigung, wo Jesus in den Tempel reingeht und versucht, all das rauszutreiben, was eigentlich nicht zu Gottesdienst passt, wo es nur um Bereicherung und Machtmissbrauch geht, wo er sagt, dieses Haus soll ein Haus des Gebets sein und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und Jesus macht den Pilgern ein Angebot, neu anzufangen, aber das Angebot wird abgelehnt. Und letztendlich wird der Gottmensch, um den es eigentlich die ganze Zeit gehen sollte, in Golgatha, an ein Kreuz genagelt. Und plötzlich ist Gottes Gegenwart nicht mehr im Heiligtum, sondern in der ultimativen Todeszone, im Todestrakt, dort, wo Menschen zu Tode verurteilt werden und wo sie sterben werden. Und die einzigen unfreiwilligen Pilger sind zwei Schwerverbrecher, die neben ihm am Kreuz hängen, die nicht damit gerechnet haben, hier nochmal Gott zu begegnen, sondern sich eigentlich nur aufs Sterben eingestellt haben. Ja, und im Lukas-Evangelium wird berichtet, wie einer dieser Verbrecher anfängt, über Jesus zu spotten und sagt, wenn du dieser Christus bist, dieser Messias, ja, dieser Gottmensch, dann hilf dir doch selbst und hilf uns. Und der andere Schwerverbrecher auf der anderen Seite sagt zu ihm, lass ihn. Dieser Mensch ist viel besser gewesen, als wir es gewesen sind. Jesus dreht sich zu diesem zweiten Verbrecher um und sagt zu ihm, an diesem grausamen Ort, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. In der schwärzesten Stunde der Menschheitsgeschichte bekennt Gott sich gerade zu dem Ort, um den ein Priester einen großen Bogen gemacht hätte. Gott unterschreibt mit seinem Blut, dass er an den dunkelsten Orten der Welt zu finden ist. Das Kreuz spricht jeden Ort heilig. Nicht nur die Tempel oder die besonders prunkvollen Events, wo Menschen Gott feiern, sondern auch die ganz alltäglichen Orte, die vielleicht gar nicht so glamourös sind, gar nicht so besonders sind. Ich weiß nicht, was das bei dir für ein Ort sein könnte. Vielleicht der eine Weg, den du spazieren gehen kannst, bevor du dich wieder auf den Weg nach Hause machst und dort wieder neu den Herausforderungen stellst, die Familie und Homeoffice und Beruf mit sich bringt. Vielleicht ist es so ein Ort wie Lokalkirche hier, wo wir in abgespeckter Weise Gottesdienst feiern müssen, weil die Corona-Regeln einfach nicht mehr zulassen und das ist eine Hauskirche. Aber ich merke auf jeden Fall, dass dieses Versprechen des Kreuzes, dass es Auswirkungen hat, weil Gott sagt, nicht nur an diesen großen Events, nicht nur im krassen Kinogottesdienst, sondern wirklich überall kannst du mir begegnen. Und damit komme ich zum Schluss und zu dieser Frage, die der Pilger uns stellt. Wo ist dein heiliger Ort? Ein Ort, wo du vielleicht sagst, hey, ich kann da bewusst ausbrechen, ich kann meinen Alltag hinter mir lassen und mich einfach mal ganz in Ruhe auf Gott ausrichten. Vielleicht ist es wirklich ein regelmäßiger Spaziergang, den du immer wieder in deine Woche integrieren kannst, wo du sagst, egal was ist, ich lasse mein Handy zu Hause und diesen Weg, den gehe ich einfach nur bewusst mit Gott. Ich gehe mit ihm ins Gespräch, vielleicht habe ich ein Bibelwort, was ich lese. Vielleicht ist es so, dass du dich bewusst mit einem Freund oder einer Freundin verabredest und ihr trefft euch irgendwo einfach bewusst an einem Ort, wo ihr merkt, hier könnt ihr wirklich mal abschalten von allem anderen und eure geistlichen Antennen anschalten. Aber ich denke, diese Frage des Priesters, des Pilgers, sie sollte uns nachgehen und sie sollte uns herausfordern, kreativ zu sein, gerade in der Pandemie, gerade in dieser Zwischenzeit, wo wir uns noch nicht in großer Runde treffen können, um Gottesdienst zu feiern. Und trotzdem sind diese kleinen Treffen natürlich kein Ersatz. Und ich freue mich schon drauf, wenn es hoffentlich in ein paar Monaten wieder heißt, wir treffen uns alle zusammen als ganze Mosaikkirche in einem Gottesdienst.